Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zuerst aber werden wir grundsätzlicher und sprechen über die Bedingungen, unter denen Kunst und Kultur entstehen. Die Bedingungen werden von der Politik bestimmt und da wurde spätestens mit der Corona-Krise sichtbar, dass die Bedingungen gar nicht so gut sind, wie wir immer dachten im Land der subventionierten Hochkultur. Zum Jahreswechsel hat die nordrhein-westfälische Ministerin für Kultur und Wissenschaft Isabel Pfeiffer-Pönsken den Vorsitz der Konferenz der Kultusministerinnen und Minister von ihrem Berliner Kollegen Klaus Lederer übernommen. Ein Gremium, das es erst seit 2 Jahren gibt und das sicher auch geschaffen wurde, weil der Bund in den letzten Jahren in der Amtszeit von Monika Grütters als Staatsministerin für Kultur und Medien sein Engagement in Sachen Kultur deutlich intensiviert hat. Obwohl die Kultur laut Grundgesetz Ländersache ist. Ich habe vor der Sendung mit Isabel Pfeiffer-Pönsken gesprochen über das, was sie erreichen will in einem Jahr Amtszeit. Guten Tag, Frau Pfeiffer-Pönsken.
Guten Tag, Herr Miesler.
Ein wichtiges Thema ist, das haben Sie schon gesagt, die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern. Da hat sich in der Pandemie gezeigt, dass es die eigentlich gar nicht gibt, diese soziale Absicherung. Wenn es nämlich keine Einnahmen mehr gibt, dann können die nur auf ihr Erspartes zugreifen. Und viele haben gar nichts Erspartes, weil ihr Einkommen selbst in normalen Zeiten gar nicht zulässt, was zurückzulegen. Da wollen Sie was dran ändern. Können Sie es auch?
Ja, Sie haben die Situation ganz klar dargestellt. Das war für viele wirklich dramatisch. Und es ist uns zwar ja dann gelungen, Hilfsmaßnahmen zu organisieren. Wir haben ja hier noch in Westfalen 30.000 Stipendien aufgelegt, um einfach über diese Zeit auch hinweg zu helfen. Aber es war damit auch klar gesetzt, dass wir das grundsätzlich ja regeln müssen. Und da gibt es im Prinzip zwei Stränge, an denen man arbeiten muss. Das eine ist die Einnahmensituation. Also wir haben uns ja selber auch in Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet, dass es Honoraruntergrenzen gibt. Das ist ein Thema, was wir debattieren müssen. Wie definieren wir die, damit eben Künstlerinnen und Künstler, die freiberuflich tätig sind, auch, sage ich mal, so finanziert sind, dass sie auch mal in Durststrecken, die es ja auch sonst mal geben kann, nicht nur bei der Pandemie, auch etwas zurückgreifen können. Und die andere Seite ist sozusagen die auch sehr anspruchsvolle Herausforderung, sozialversicherungsrechtliche Regelungen zu finden. Das heißt, so etwas wie eine Arbeitslosenunterstützung oder Versicherung, also einen festen Namen gibt es dazu noch nicht, sondern wir müssen aber etwas erarbeiten, das eben langfristig trägt, damit, falls es solche Zäsuren gibt, wie wir sie erlebt haben, eben auch Künstlerinnen und Künstler auf etwas zurückgreifen können.
Beides ist ziemlich kompliziert. Honorargrenzen festzulegen für so unterschiedliche, vielfältige Beschäftigungsverhältnisse, Tätigkeitsweisen, wie es Künstlerinnen und Künstler tun. Da ist ja die Opernsängerin zum Beispiel schon mal was ganz anderes als jemand, der in der bildenden Kunst etwas malt oder Räume einrichtet. Woran kann man sich da überhaupt orientieren? Sowas wie ein Mindestlohn hilft ja nicht. Dann würde man sagen, die Opernsängerin singt eine Stunde, dafür kriegt sie dann im besten Fall 12,20 Euro.
Nein, ganz so simpel kann man es eben natürlich nicht machen. Und ich will an dieser Stelle dann auch nochmal daran erinnern, jetzt, dass es bei vielen, vielen freischaffenden Künstlern und Künstlern immer um Menschen handelt, die ein Hochschulstudium in der Regel absolviert haben. Das ist ja inzwischen bei der Mehrheit der Fall und die wir auch eben adäquat bezahlen müssen. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet mit sehr unterschiedlichen, sage ich mal, Kompetenzen, die darin zusammengesammelt werden, um genau dieses jetzt zu klären, erstmal auf Landesebene. Ich möchte das aber natürlich gerne auch auf Bundesebene tragen, zu meinen anderen Kollegen, weil es ein Thema ist, was alle beschäftigt, vor dem Hintergrund, dass die Künstlersozialkasse, die es ja gibt, für vor allen Dingen Renten- und Krankenversicherung, uns sagt, dass das Durchschnittseinkommen über alle freien Künstlerinnen und Künstler im Schnitt zwischen 16.000 und 17.000 Euro pro Jahr liegt. Und das zeigt einfach auch die Notwendigkeit, dass wir die Einkommenssituation verbessern müssen.
Ja, die Künstlersozialkasse eigentlich ein Segen für Künstlerinnen und Künstler, weil sie eben zum Beispiel einen Arbeitgeberanteil der Krankenkassenversicherungskosten und auch der Rentenversicherung übernimmt. Aber kompliziert ist die Regelung wohl auch. Der Tenor Stefan Finke, der international sehr gefragt ist, hat hier in unserer Reihe Was kostet die Kunst in Kultur heute gesagt, wenn er entscheiden muss, singt er in Köln oder in London, dann nimmt er London, da kriegt er nämlich ein Honorar und fertig. In Deutschland werde er kurzzeitig als Ensemblemitglied angestellt und dann fliege er wieder aus der Künstlersozialkasse raus. Also grundsätzlich muss man da wohl nochmal drüber nachdenken, wie man das alles regelt, weil diese Beschäftigungsweisen, wie sie Künstlerinnen und Künstler haben, von den normalen Systemen gar nicht erfasst werden.
Genau, und ich könnte das jetzt noch fortsetzen, wenn Sie als freischaffender Künstler sich jetzt während der Pandemie gesagt haben, okay, dann arbeite ich eben jetzt 6 Wochen mal in einem Impfzentrum beispielsweise, um einfach eine Einkunft zu haben, und das ist auch eine sinnvolle Tätigkeit, dann flogen Sie auch aus der Künstlersozialkasse zwischendurch raus, weil Sie dann ja plötzlich abhängig beschäftigt sind. Das sind alles Momente, die müssen jetzt reformiert werden. Wir haben uns jetzt Folgendes vorgenommen oder auch schon in die Wege geleitet. Es ist ein entsprechendes Gutachten, juristisches Gutachten in Auftrag gegeben worden, was wir hoffentlich bald erhalten und werden uns dann in, so ist es geplant, in der März-Sitzung, in der wir uns regulär als Kulturminister treffen, damit beschäftigen. Das soll uns aufzeigen, welche Möglichkeiten haben wir oder hat Deutschland, sich in diesem Bereich zu organisieren. Und damit würden wir dann auf den Bund zugehen, weil natürlich für das gesamte Sozialversicherungsrecht der Bund zuständig ist. Aber es gibt natürlich da auch schon erste Vorgespräche mit dem Arbeitsministerium. Also das wird keine schnelle Lösung geben, da bin ich mir auch relativ sicher, weil natürlich das Sozialversicherungsrecht und das Arbeitslosenrecht ist kompliziert, aber es muss jetzt einfach angepackt werden, dass wir es einmal gut lösen.
Ja, das können die Länder nicht alleine. Sie haben es gesagt, der Bund kommt dazu. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wer das eigentlich bezahlt. Und die Frage stellt sich in der Kultur gerade doch vermehrt, weil der Bund, ich habe es vorhin gesagt, ja doch sein Engagement verstärkt hat. Die Länder sind nicht immer damit einverstanden. Also, dass der Bund Geld ausgibt, wohl schon, aber wie er es ausgibt.
Genau, und da denke ich, können wir auch in der Kulturministerkonferenz, die sich dann ja auch regelmäßig mit der Bundesministerin trifft, noch besser uns verzahnen im Sinne des vielbeschworenen kooperativen Föderalismus. Es ist oft so, dass der Bund dann mit großen Programmen an den Start gehen möchte und die verlangen immer, dass auch die Länder einen gewissen Anteil an Kofinanzierung dazugeben. Also der Bund finanziert nie 100%. Und gleichzeitig hat aber jedes Land ja ganz spezifisch auch seine eigenen Programme und Vorstellungen, was es jeweils gerne machen möchte im Bereich Kultur. Und das gibt dann manchmal auch wirkliche Probleme. Und da müssen wir, glaube ich, uns zwischen Bund und Ländern noch wesentlich besser aufstellen. Und das ist auch eine Aufgabe, die die Kulturministerkonferenz schon angefangen hat, aber die wir noch sehr verstärken müssen.
Es wird ja gerade viel geschimpft über den Föderalismus. Man wird zumindest sagen können, dass er die Situation nicht einfacher macht, die Kultur zu organisieren und auch die Kulturfinanzierung zu organisieren. Das zeigt sich ja auch bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die zum Teil von den Ländern finanziert wird. Das sind jetzt nur noch 15%, ungefähr 8% davon trägt allein das Land Berlin, weil dort die Häuser natürlich auch stehen, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 85% zahlt der Bund. Das heißt, auch an der Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird sich möglicherweise was ändern?
Sagen wir es mal lieber grundsätzlich. Der Föderalismus als solcher in der Kultur ist natürlich genau richtig, weil die Ausprägung, und das finde ich ist auch der Charme Deutschlands, von Norden nach Süden, Westen nach Osten wirklich unglaublich unterschiedlich ist. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Länder selber sich und die Kommunen als ganz starke Player sich selber um ihre jeweiligen regionalen und lokalen Kulturen kümmern und sie fördern und stärken. Was die Stiftung Preußischer Kulturbesitz angeht, Sie wissen, dass wir dieses Wissenschaftsratsgutachten bekommen haben, was sehr fundiert alles geprüft und viele Empfehlungen ausgesprochen hat.
Vor allem, dass die Stiftung mehr Geld braucht.
Und dass sie zum Beispiel, nicht vor allem, sondern dass die Stiftung mehr Geld braucht. Es gibt auch ganz klar große Anforderungen an eine Neustrukturierung der Governance. Das ist also mindestens so schwerwiegend, weil die wirklich umstrukturiert werden muss. Da sind wir mitten im Verfahren. Und natürlich, Sie haben völlig recht, sie braucht auch mehr Geld. Das ist auch sehr ausführlich dort dargelegt. Und das ist die Frage jetzt, wie positionieren sich die Länder, nachdem seit Mitte der 90er Jahre ja die Beiträge gedeckelt sind. Und das wird uns sicher in den nächsten 1-2 Jahren sehr beschäftigen. Am Ende ist das nicht so sehr etwas, was die Stiftung und die von ihr eingesetzte Reformkommission, der ich auch angehöre, entscheiden kann, sondern das müssen die Länderchefs dann am Ende natürlich miteinander auch aushandeln. Wie viel ist uns das wert? Welche Bedeutung messen wir dieser großen Stiftung zu?
Wenn man da jetzt mal nachdenkt über die Strukturen, die Sie angesprochen haben, dann muss dieser gigantische Tanker, dieses Bild wird immer benutzt, beweglicher werden, also in eine Flotte aufgeteilt?
Das ist auf jeden Fall eine, ich sag's jetzt mal, locker Enthierarchisierung geben muss, dass es vielmehr eine stärkere Dezentralität auch für die einzelnen Einrichtungen geben muss. Das ist unbestritten über alle Köpfe hinweg. Da sind ja sehr viele auch an der Diskussion beteiligt. Die Frage ist aber am Ende, ob es noch ein Dach gibt, so wie es wir es im Moment vorgesehen haben, ein Dach, was sozusagen drüber schwebt, aber trotzdem mit sehr starken Kompetenzen bei den einzelnen Einrichtungen, Staatsbibliothek, den Museen und so weiter. Da gibt es, glaube ich, gute Formen, wie man das lösen kann. Das sind Debatten, die wir führen müssen. Ich halte das aber alles für lösbar.
Isabel Pfeiffer-Pönsken, in diesem Jahr Vorsitzende der Konferenz der Kultusministerinnen und Minister. Und da will sie sich vor allem um eine bessere Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern kümmern.